Ihr könnt gerne Platz nehmen. Wir bleiben einen Moment still und dann lese ich die Lesung von heute lesen aus dem 1. Korintherbrief. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 12 bis 22. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Wir stehen dann auch als falsche Zeugen Gottes da, weil wir gegen Gott ausgesagt haben, er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hat, wenn doch Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nämlich nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden, also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Mensch der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. 1. Korinther, Kapitel 15, 12 bis 22. Wir singen ein Lied, das hierher passen tut. Es ist das Lied «In dir ist Freude in allem Leide», Nummer 652, Strophen 1 und 2.
Thank you.
Liebe Gemeinde, bin ich nicht ein bisschen laut? Mike, du schaust, gell? Ah, das ist gut, ah, tipptopp, also gut. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt aus dem Bekanntenkreis oder Familienkreis. Wenn jemand im hohen Alter sterben würde, gibt es zum Glück viele Menschen, die vom Sterbebett sagen können, jetzt bin ich satt an Jahren, ich darf friedlich und in Ruhe sterben. Also jemand, der sehr alt geworden ist und auf ein reiches Leben tut zurückschauen. Und so von dieser Welt gehen können, ist in allen Hochreligionen der Welt ein Zeichen von Gottes Segen und Gottes Güte. Die Menschen, die Gott lieben, die lassen auch alt werden. Das ist eine Überzeugung vom Alten Testament. Vom Abraham heisst zum Beispiel im ersten Buch Mose, Abraham wurde 175 Jahre alt. Das ist gerade ein bisschen viel. Fred, du musst gerade lachen, gell? 175 Jahre alt. Dann starb er, und jetzt ganz schön stört, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Familiengrab. Seine Söhne Isaac und Ismael bestatteten ihn in der Höhle Machpela. So steht es im ersten Buch Mose. Die andere sehr wichtige Gestalt im Alten Testament, Mose, er ist 120 Jahre alt geworden. Heißt es, und ganz interessant, es heißt, Gott selber hat ihn beerdigt. Was für eine Ehre, wenn Gott selber jemanden tut, beerdigen. Wo sie gerade liegt, weiß niemand. Völlig unbekannt bis heute. Werfen wir kurz einen Blick zu den anderen Gründern der Weltreligionen, die Weltgeschichte geschrieben haben und auch das Denken bis heute die prägen, wie es eigentlich mit denen gegangen ist, wo die gestorben sind. Buddha. Buddha ist gestorben mit 80 Jahren, nachdem er 40 Jahre lang als Lehrer tätig war. Es heisst, er hat sich in einen Garten gelegt, wie ein ruhender Löwe. Das ist das Bild beim Buddha. Seine Schüler haben ihn umlagert, seien um ihn gewesen, und bis im letzten Atemzug sei er in Verzückung geraten und es seien Blütenblätter aus dem Himmel runtergefallen. Schöne Bilder, wenn jemand so sterben kann. Mohammed, er ist gestorben im Alter von 63 Jahren, während der Vorbereitung von einem Feldzug zmitz unter seiner treuesten Gefolgschaft. Und das heisst, er hat gebeten, dass seine Lieblingsfrau, Aisha, die möge nur zu ihm kommen, und er hat seinen Kopf in ihren Schoß gelegt und ist so friedlich eingeschlafen. Konfuzius, der große Philosoph und Politiker, der China geprägt hat, vor etwa 2500 Jahren hat er gelebt. Er ist im Alter von 75 Jahren friedlich im Bett als Abschluss von einem reichen Leben gestorben. Und zu seiner Ehre ist damals schon ein mehrtägiges Fest gefeiert worden. Ich glaube, wir mögen ihnen das gönnen. Sie alle sind gestorben nach einem erfolgreichen Leben, im höheren Alter, im Kreis von vertrauten und lieben Menschen. Sogar mit über 60 Jahren ist man damals schon recht alt gewesen. Wenn wir das so vergleichen mit Jesus, der am Anfang von unserem Glauben steht, dann ist da etwas komplett anders passiert. Und es geht nicht darum, jetzt auf die anderen Arbeit zu schauen oder so, sondern einfach mal den Kontrast rauszustreichen. Jesus ist gestorben Mitte 30. Das ist in den besten Jahren, die ein Mann oder eine Frau haben kann. Mitte 30. Er ist je aus dem Leben gebrochen. Seine Biografie ist von einem Tag auf den anderen aus. Fertig. Mitten im Leben. Die grossen Religionsgründe, die ich erwähnt habe, die sind beerdigt worden, ihrer Kultur entsprechend. Jesus ist ganz anders gestorben. Öffentlich. Leidend an einem Kreuz, ein Folterinstrument. Verlassen von seinen Freunden. Die Männer sind verschwunden dort. Behandelt als Verbrecher. Es war ihm nicht einmal vergönnt, dass er zum Sterben kann sich hinlegen kann. Jeder Mensch normalerweise kann liegen, wenn er oder sie stirbt. Er hat nicht einmal können liegen. Er ist dort gehangen. Furchtbar. Am Kreuz hängend zu sterben, das ist auch innerhalb vom Judentum. Und Jesus war Jude. Das war eine Schande. Es heißt im 5. Buch Mose, Kapitel 21, verflucht ist, wer am Holz hängt. Und da ist schon mal die damalige Tötungsmethode im Vordergrund gestanden, dass man Menschen an einem Baum oder später an einem Kreuz genagelt hat. Verflucht ist, wer so stirbt. Steht so im Alten Testament. Gottverlassenheit ist das gesehen. Einsamkeit. Etwas ganz anderes. Also satt am Leben, friedlich, dankbar können gehen. Noch andere Sachen fallen auf. Buddha, Mohammed, Konfuzius, die haben 27 bis 50 Jahre lang gewirkt in der Öffentlichkeit, bis auch ihre Lehre ausgerifft war. Auch der Mose hat mehrere Jahrzehnte lang gelebt und gewirkt. Und Jesu Wirken, das ist so zwei, höchstens drei Jahre lang gegangen. So kurz. Denkt einmal zwei, drei Jahre lang zurück in eurem Leben. Das ist keine lange Zeit. Was habt ihr da bewirkt? Kann man nicht so viel machen. Schon etwas, aber nicht so viel. Jesus hat nichts aufgeschrieben. Er hat nur aufs mündliche Wort gesetzt gehabt. Noch ein bisschen weiter. Jesus ist aufgewachsen in einem unbedeutenden Kaff. Es kommt nicht einmal vor im Alten Testament. Es hat höchstwahrscheinlich nicht einmal eine befestigte Strasse dort reingegeben. Wer dort gewohnt hat, ist so auf Feldweg rumgelaufen. Mehr nicht. Unbedeutendes Kaff. Heute denkt man, also wenn jemand heute etwas zu sagen hat und die Person kommt aus New York, aus London, oder aus Zürich wenigstens. He? Jetzt muss ich aber noch Basel sagen, gell, Christoph? Denke ich, ja, das ist so ein Bild, das tönt schon nach Bildung irgendwie, aber aus, jetzt sage ich gescheiter nichts. He? Nazareth damals, nein, das ist so. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen, hat das Sprichwort Kaiser damals. Das ist ja völlig unbedeutend. Jesus hat keine privilegierten Eltern gehabt. Er kommt nicht aus der Oberschicht, er hat kein Geld gehabt und damit keinen Einfluss, kein Amt, er hat keine Organisation gegründet, er hat keine einflussreichen Freundinnen und Freunde gehabt. Das ist aber ja hilfreich, gell? Wenn jemand stirbt, kann man sagen, andere machen jetzt da weiter und die haben Einfluss, die haben einen guten Draht zum Bundesrat oder zum Nationalrat wenigstens oder zu Industriellen, die machen dann das schon weiter. Nicht von dem. Gar nichts. Warum tue ich das alles aufzählen? Ich könnte es noch weiterfahren, aber nur mal diese Sachen. Ich zähle das auf, weil das menschlich gesehen ganz schlechte Voraussetzungen dafür sind, dass von dem Mann nach seinem Tod überhaupt noch etwas zurückbleibt. Die Voraussetzungen sind so schlecht. Dass mit dem, was ich aufgezählt habe, dass sich hinterher noch irgendjemand erinnert an den Mann, der in der Provinz so kurz gewirkt hat, so jämmerlich gestorben ist, mitten aus dem Leben gerissen worden ist, nichts aufgeschrieben hat, keine einflussreichen Leute, Freunde. Die Wahrscheinlichkeit ist so klein, dass später jemand an ihn erinnert. Also die Chance, dass so eine Geschichte schreibt, ist nach menschlichen und vernünftigen Erfahrungen so praktisch bei null. Aber wir wissen, was passiert ist. Und ich glaube, wir, die es ja wissen, gelten, man muss einmal wieder staunen lernen, wenn man das so vor Augen hat. Man hat schon x-mal gehört, Kreuzung durch Verstanden. Leute, das ist so unwahrscheinlich, dass man da nicht vergessen geht. Gekreuzigt worden sind damals am laufenden Meter Menschen. Und Messias gestaltet hat es damals die ganze Zeit gegeben. Immer wieder ist einer gekommen. Das ist Alltag gewesen, Messias. Alle sind vergessen gegangen, der nicht. Das ist so unwahrscheinlich. Was ist aus Jesus Wort? Jetzt machen wir einen richtigen Kontrast. Über keine Person von der Weltgeschichte sind auch annähernd noch so viele Bücher geschrieben worden wie über ihn. Vor allem mit diesen Voraussetzungen. Das ist völlig unverständlich eigentlich. Alexander der Große, Platon, Napoleon, Mozart, Einstein, über keinen von denen ist auch nur annähernd so viel geschrieben und so viel geforscht worden wie über Jesus von Nazareth. Noch heute erscheinen jährlich hunderte von Büchern oder tausende Fachartikel in allen Kultursprachen über den Mann, der dort unter diesen Voraussetzungen gelebt und gegangen ist. Über keinen Mensch sind so viele Lieder komponiert worden. Kennt jemand von euch ein Lied über Julius Caesar? Vielleicht gibt es eins, aber ich kenne jetzt gar keins. Oder über Kaiser Konstantin. Auch wichtige Gestalten. He? Ein Lied über die schreiben. Wieso sollte man das? Oder über kein Mensch sind so viele Gedichte geschrieben worden. Wer hat ein Gedicht geschrieben über Immanuel Kant? Bitte aufstrecken. Auch eine sehr wichtige Person, völlig klar, gell, Immanuel Kant. Aber ein Gedicht über den schreiben? Nö. Kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Über den haben wir ein Gedicht geschrieben, unter so komischen Voraussetzungen gelebt und gegangen ist. Von niemandem sind so viele prächtige Gebäude von den besten Architekten errichtet worden. Schaut mal drin herum. Es gibt noch schönere Kirchen, gell? Wir wissen es, gell? Die grossen Bauten und die meisten, nicht alle, die meisten tragen ja oben ein Kreuz auf dem Dach, oben jemand auf dem Turm und das zeigt, das Gebäude ist nur darum errichtet worden, wegen dem, was damals gekreuzigt worden ist. Was für Genies haben da jahrzehntelang gebaut für den, was so unbedeutend äußerlich gesehen gelebt und gestorben ist. Zeitrechnung, wir wissen es, was sich weltweit durchgesetzt hat, hat einen einzigen Ursprung, Geburt von dem Mann, von Jesus. Und ich kann noch andere Sachen aufzählen. Und ich habe jetzt, Achtung, nur Tatsachen gesagt. Das sind keine Glaubensaussagen bis jetzt, sondern nur Sachen, die man sieht. Architektur, Lieder, Zeitrechnung, ganz objektiv. Wie ist das möglich, dass mit diesen Voraussetzungen so etwas Grosses passiert? Irgendetwas muss passiert sein, dass die, ich nenne es jetzt mal eine irrsinnige Wende, die so niemand hätte erwarten können, die das erklären kann. Und erklären ist noch schwierig, aber die Evangelien, die beschreiben viel mehr. Die Evangelien beschreiben, es sei die Begegnung mit vielen Menschen gesehen, mit dem Jesus, der von den Toten noch verstanden ist, wo dieser Wende den Anstoß gegeben hat. Sie beschreiben ganz klar, es war die Begegnung gesehen, kein Reflektieren, das haben sie später gemacht, es war die Begegnung gesehen, mit dem, der verstanden ist, wo die riesige Wende gebracht hat und etwas ganz Neues entstanden ist. Und ich finde es ganz schön, die Evangelien, die Evangelisten, beschreiben die Begegnung nicht so überschwänglich, triumphal, riesig. Das wäre ein bisschen verdächtig, das wäre ein bisschen PRQ-mässig, sondern die beschreiben das so mit uns zurückhaltend, staunend, auch vorsichtig. Offen schreiben sie, wie seine Anhänger nicht mit der Auferstehung von Jesus gerechnet haben, sondern frustriert zurückgegangen sind in ihre alten Berufe. Ganz ehrlich schreiben sie das. Kommt nicht so gut an, wenn man möchte irgendetwas den Leuten verkaufen. Ganz ehrlich, die sind Zugang gefunden, das war nichts, tschüss zusammen, wieder als Fischer weiterarbeiten, aus die Maus. So steht es dort, ganz ehrlich. Und dann sagt der auferstandene Jesus ihnen dort eben begegnet, das ist der springende Punkt, in seltsamen Situationen und auch in seltsamer Gestalt. Als Wanderer. Völlig komisch, als Wanderer. Oder als einer, der es zum Morgen gemacht hat, wo Fisch brötelt hat auf dem Grill. Ivan hat das letzte Woche ganz schön gezeigt. Begegnung mit Jesus, beim Morgen, beim Wandern, plötzlich steht er da, nicht im Tempel, nicht in einer Kirche. Ganz normale Alltagssituationen. Da muss man ein bisschen weiterdenken, warum gerade so und nicht anders. Also Jesus ist seinen ehemaligen Anhängerinnen und Anhänger auch nicht so in der spirituellen Versenkung, in der Meditation oder im Gebet so als erleuchtig innere erschienen, überhaupt nicht, sondern eben als einer, der das Morgen macht, der wandert, wo man anlängen kann. Einer, der am Tisch sitzt beim Essen, so ganz geerdet, und die haben gestaunt. Und die Evangelien beschreiben es einfach. Ich glaube, so etwas denkt man sich nicht aus. Über so etwas staunt man. Ich habe immer mehr den Eindruck, wenn wir so nach der Auferstehung lesen, was da steht, oder die Apostelgeschichte auch, als wenn die Evangelisten oder Lukas, der die Apostelgeschichte angefangen hat, dass der staunt und beschreibt. Und nicht so viel Reflexion und Gedankengebäude, die staunen, die beschreiben. Niemand hat damals innerhalb vom Judentum damit gerechnet, dass ein Kreuzigter und einzelner Mensch von den Toten wird auferstehen. Man kann nicht sagen, ja, das haben wir eh geglaubt im Judentum, also haben sie sich irgendwie zurechtgebogen gehabt. Nein, nicht vorgesehen im Judentum. Man hat eine allgemeine Auferweckung am sogenannten Ende der Zeit, auf das hat man gewartet gehabt. Aber ein Einzelner? Nein. Kaum etwas deutet darauf hin, dass die Auferstehung von Jesus von den Toten nur eine Idee war oder ein tröstender Gedanke von seinen frustrierten Anhängern, um sich selber zu trösten. So ganz ausgeschlossen ist das nicht. Aber schafft ihr das? Ich mal überlegen. Die ersten Zeuginnen und Zeugen damals, die waren ergriffen. Erstaunt. Die haben später Freude bekommen, was hier passiert. Die sind mutig zurückgegangen auf Jerusalem und später sogar sind die gestorben von der Überzeugung, dass sie Jesus selber gesehen haben, dass er ihnen begegnet ist. Voller Mut und Power, hey, wir haben es erlebt, wir machen das. Würde das jemand machen, der sich da oben sagt, ja, yeah, ich muss mich selber trösten. Es hat doch sein, dass der Jesus irgendwie weiterlebt in Gedanken. Können dir durch Gedanken plötzlich Mut bekommen, Freude, Risiken eingehen? Nicht so einfach, gell? Das muss man sich schon schwer einschätzen. Ein Einzelner kann es vielleicht, aber eine ganze Gruppe. Höchst unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, auch wenn das Ganze, wie gesagt, etwas Geheimnisvolles ist, und wir nie 100% werden begreifen, wahrscheinlich ist, dass sie tatsächlich etwas erlebt haben und nicht sich etwas ausgedacht haben. Und die Bibel beschreibt nun einmal, dass es die Begegnung war mit dem Auferstandenen. Und man muss schon ehrlich sein, er hat ein paar Mal erschienen, bis sie es einigermaßen gemerkt oder auf Deutsch oder auf Englisch gecheckt haben. Ich hatte ein paar Anläufe gebraucht. Das darf es bei uns in dem Fall auch. Zum Schluss noch, die Gretchenfrage lautet jetzt, wie können wir heute in irgendeiner Form Anteil haben an dem, was die Menschen damals erlebt haben was mit denen damals passiert ist. Es wäre schön, gell, dem so eine einfache Antwort auf die Frage könnte geben. Alles andere als eine einfache Frage, und die Frage hat Christinnen und Christen durch alle Zeitdauern, von den ersten Zeuginnen und Zeugen bis heute, eigentlich immer beschäftigt. Ist das wiederholbar? Oder wie erreicht mir das? Ich war ja nicht dabei gewesen damals. Eine Antwort gibt es im Neuen Testament, und es ist eine, die die Sache leider nicht einfach macht. Man muss schon ehrlich sein, an vielen Stellen sagt das Neue Testament, du kannst das selber gar nicht bewirken. Und ich möchte das so gern. Ich möchte das so gern, dass wir das machen und das, und dann kommt die Freude. Dann kommt die neue Lebenshoffnung, die Kraft. Du musst nur das machen. So viel verspricht das Neue Testament leider nicht. Der Glaube, das Ergriffenwerden von der Liebe von Gott oder Gnade, ist ein Geschenk. Und das sagt es immer wieder das Neue Testament. Und ich glaube, das auszuhalten ist gar nicht einfach. Und in die Tiefe gehen müssen wir an einem anderen Wort. Da muss ich glaube, mir helfen. Oder der Tibor oder jemand anderem. Ist schon ein Thema, aber nicht einfach. Heute nur so viel. Eine offene Haltung oder offen sein, dass ein lebendig machender Glaube mehr darf ergreifen. Das ist ganz sicher nicht verkehrt. Man kann ja von Anfang an zumachen und sagen, nein, das ist gar nichts, das ist ein Thema, das mich interessiert. Oder? Das ist mir nicht zu. Aber offene Haltung zum Sagen, das darf mit mir passieren, das ist mir eine gute, hilfreiche Grundhaltung. Wie wäre es, wenn die Offenheit da drin würde bestehen, zuerst mal über das staunen, was ich heute beschrieben habe. Einfach mal staunen, nicht gross werten. Staunen, was da beschrieben wird. Mit dieser Haltung kann etwas passieren, ganz viel. Staunen darüber, wie aus diesen denkbar schlechten Voraussetzungen heraus die Botschaft von der Liebe von Gott zu uns Menschen sich ihren Weg gebahnt hat, bis heute. Oder eine andere Idee, wie wäre es, wenn das Offensein so aus einem vertrauenden und geduldigen Losloben steht, dass sich Gott mir schon noch wird zeigen. Das ist einfach gesagt, gell? Aber so eine loslassende Haltung, wo so ein Vertrauen dahinter ist, Gott wird sich mir schon noch zeigen. Oder jemand anderem, der mir am Herzen liegt. Ich traue Gott viel zu, dass der es schon noch schafft, dieser Person sich zu zeigen. Auch das kann sehr hilfreich sein. Und so ein loslassendes Vertrauen ist ein Generalthema vom ganzen Neuen Testament. Oder noch so ein dritter Gedanke, wie wäre es, wenn das Offensein darin besteht, aufmerksam auf das zu achten, was Jesus gesagt und da hat, zu seinen Lebzeiten noch, vor seiner Auferstehung. Es ist nämlich sehr auffällig, dass die Evangelien überhaupt nicht nur über den Auferstandenen berichten, sondern ganz grossen Wert aufs Vorher legen. Sie zeigen, wie Jesus geheilt hat. Sie zeigen, wie er eine innige Beziehung zu Gott gepflegt hat, die er Vater genannt hat. Wie er Nächstenliebe und Vergebung nicht nur gefordert hat. Er hat es gelebt. Sie zeigen, wie seine Nachfolgerinnen und Nachfolger trotz Schwachheit, wie er ihnen ganz viel zutraut hat. Und indem wir unter dem orientieren, inspirieren lassen, entsteht auch eine Offenheit, dass du an mir etwas darf passieren. Darf auf keinen Fall das abwerten, was vor der Auferstehung passiert ist. Weil da bekommen wir schon einen Vorgeschmack auf das, was ein neues Leben bedeutet. Da wird es konkret. Also, im christlichen Glauben geht es weniger um ein Programm. Ich finde, es geht gar nicht um ein Programm. Es geht auch weniger um einen Lebensstil, das schon eher ein Lebensstil. Aber vielmehr das Entscheidende ist, es geht um Jesus von Nazareth und dass wir durch ihn durch zu Gott finden. Und die Evangelien beschreiben, von ihm geht so ein Wind von der Hoffnung aus. So ein Wind von der Versöhnung. Ein Wind, wo Ja sagt. Du darfst nochmal anfangen. Komm. Ein Wind, der sagt, Gott ist nicht kleinlich, er ist grosszügig. Er lässt offen stehen. Wenn ich Wind sage, dann schauen wir schon Richtung Pfingsten. Heiliger Geist. Dass es da Wind gibt, die Kraft und die Strömung, das werden wir dann feiern in 4 Wochen. Das gehört so zusammen. Die Erfahrung, dass da etwas kommt, die Begegnung und dass das uns erreichen wird. Jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir das ein bisschen entdecken oder fördern oder neue Schritte wagen, uns bestärken lassen, vielleicht von anderen, dass die Begegnung auf irgendeine Form stattfindet. Das wünsche ich uns allen, dass wir nicht Tricks anwenden, dogmatisch sein, korrekt denken, ist alles nicht verboten, aber der springende Punkt ist, dass eine Begegnung stattfinden darf. Und ein Offensein, ein Staunen, ein Ausprobieren, ein Loslassen und Vertrauen, das sind so gute Nährböden, wo die Begegnung stattfinden darf. Amen.